Leiden Sie an Übergewicht? Wir können Ihnen wirklich helfen. Das nachfolgende Video wird Ihnen präsentiert von www.unserekur.com.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr dabei seid bei Steinzeit und ich darf euch heute einen Studiogast vorstellen, der heute Premiere hat, sein erstes Studiointerview und ich freue mich ganz besonders auf einen Mitstreiter im Geiste, nämlich Wolfgang Effenberger. Wolfgang, schön, dass du da bist.
Und ich bedanke mich bei dir, lieber Robert, für diese Einladung zu meinem ersten Studiointerview.
Ja, das ist ja eine Premiere jetzt für dich. Ja. Ich kenne dich ja schon einige Jahre. Wir haben auch schon zusammen auf verschiedenen Kongressen gesprochen. Du bist, wir sprechen natürlich genau über dich jetzt, aber für dich das allererste Mal im Studio wundert mich jetzt doch ein bisschen. Ich dachte, du bist schon viel, viel länger auch als Studiogast gewesen. Freut mich umso mehr, dass du hier bist heute.
Vielen Dank.
Du hast eine ganz bewegte Vita hinter dir. Ja, ich würde gerne mit dir mal etwas über dich selber sprechen. Du bist... Ja, ein bisschen ähnlich wie bei mir auch. Wir waren beide lange bei der Bundeswehr in der Offizierslaufbahn und du natürlich in ein bisschen anderen Zeit, du bist ein paar Jahre älter wie ich und hast aber vorher auch einen ganz anderen Beruf ergriffen, nämlich nach der Schule etwas ganz Bodenständiges. Was hast du da nach der Schule als erstes gemacht eigentlich?
Ja, meine Schullaufbahn wurde ja abrupt unterbrochen. Also wenn ich jetzt zurückblicke, muss ich doch feststellen, dass mein Leben noch einige Brüche oder der Mathematiker würde eher sagen, Unstetigkeitsstellen aufweist. Also Latein eine 5, Englisch eine 5, das hieß automatisch sitzen bleiben. Und mein Vater sagte, ich hatte noch drei Geschwister, mein Vater war Schneidermeister, das können wir uns überhaupt nicht erlauben. Und das eröffnete mir dann eine Maurerlehre.
Okay, also erstmal was Handwerkliches.
Etwas Handwerkliches, ja. Das war zunächst natürlich für mich ein ganz herber Einschnitt, meine ganzen Freunde zu verlieren. Und dann am Bau zu arbeiten, aber es war letztendlich ein Glücksgriff, weil ich erstmal hier feststellen konnte, dass ich gerne handwerklich arbeite. Ich brauche auch heute noch die handwerkliche Arbeit als Ausgleich. Aber was noch viel wichtiger ist, ich habe die Menschen auf dem Bau schätzen gelernt. Ich habe eine enorme Achtung vor ihnen entwickelt. Und das hätte ich so in meinem Leben nie erfahren können. Mhm. Und dafür bin ich ganz besonders dankbar.
Sehr interessant. Ich habe auch das Gymnasium in der 11. Klasse beendet und bin dann auch auf dem Bau gelandet, als Elektriker damals und habe dann auch eine ähnliche Erfahrung wie du gemacht, dass diese bodenständigen Leute, dass das die sind, die die Gesellschaft eigentlich aufbauen. Ja.
Genau.
Aber du bist danach genauso wie ich zur Bundeswehr gekommen. Du warst als Pionieroffizier und hast da dein Ingenieurstudium gemacht. Wann bist du damals zum Bund gegangen? Wann
war das? Ich hatte Lehrzeitverkürzung dann und bin gerade mit 18 Jahren und 4 Monate als Offizieranwärter zur Bundeswehr, und zwar in die Pioniertruppe. Das kam alles sehr überraschend, weil für jemanden, der mittlere Reife hatte und eine Berufsausbildung, zwar der Weg in die Offizierausbildung, also in die aktive Offizierausbildung, möglich war, aber eigentlich sehr selten. Mhm. Und ich hatte diese Aufnahmeprüfung in der Offizierbewerberprüfzentrale zu jeglicher Überraschung habe ich das bestanden und wurde dann am 1. Oktober 1964, also das ist auch 50 Jahre her, also vor 50 Jahren war ich in der Grundausbildung, wurde dann Offizieranwärter mit dem Ziel, mich zunächst einmal nur auf 3 Jahre zu verpflichten, um dann anschließend Ingenieurwesen studieren. Jetzt natürlich nicht an der Universität, das war mir ja verwehrt. Damals war diese Transparenz ja auch noch nicht da. Ich habe dann an der Ingenieurschule studieren wollen. Mhm. Aber dadurch, dass ich da in der Offizierausbildung so gut abgeschnitten bin, hat man mir vorgeschlagen, doch das Studium bei der Bundeswehr zu machen. Und man hat mir auch das sofort vertraglich zugesichert.
Wo hast du studiert? In Berlin oder in
ich
Hamburg?
In München. Damals gab es die Bundeswehruniversitäten noch nicht. 1969, sondern das war an der Truppenschule, also an der Pionierschule. Da liefen Ingenieurlehrgänge, das heißt auf dem Niveau einer Fachhochschule.
Okay.
Und die Bundeswehruniversität kam.
Also du hast dann bei der Bundeswehr schon ein Hochschulstudium gemacht, ein Ingenieurstudium abgeschlossen und hast hinterher dann auch noch Lehramt studiert, und zwar für Mathematik und Bauwesen. Wie lange warst du dann als Lehrer tätig insgesamt?
Ja, vielleicht darf ich da doch ergänzen. Ich habe dann nach dem Ingenieurstudium, bin ich als Hauptmann in die Truppe gekommen und habe da Einblick, habe als Mobilsachbearbeiter Einblick in die atomare Kriegsplanung bekommen.
Mhm. War also atomare, was in höheren Kommandostäben?
Ja. Ja, in einem Pionier, Korps-Pionierbataillon. Und ich hatte den scharfen General Defense Plan auf dem Tisch, habe also gewusst, was da geplant ist, habe die Befehle da für unser Bataillon vorbereitet. Und meine Verwendung für den Verteidigungsfall, euphemistisch, war der Führer eines atomaren Sperrzuges.
Okay.
Das heißt also diese Atomic Demolition Munition, also ein Bundeswehrzug verstärkt damit mit Handvoll Amerikaner, die die Atombombe hatten.
Oh, die Sonderwaffen.
Ja, also das hat mich mit den jungen Jahren, ich war ja erst 27, 28, ganz stark beeindruckt und hat mich manchmal nicht schlafen lassen. Und deswegen war für mich auch die Wiedervereinigung so ein großes Erlebnis, weil ich wusste, dass diese wahnsinnige Atomplanung endlich auf dem Müllhaufen der Geschichte gehört. Wir dürfen nicht vergessen, dass in jedem Jahr die nukleare, während des Kalten Krieges, die nukleare Planungsgruppe tagte und an die 2200 Atomzielpunkte festlegte zwischen Weser und Weichsel. Und da müssen wir wirklich nur dankbar sein, dass das ohne größere Katastrophe überstanden wurde. Und das gibt auch uns die Verpflichtung, wirklich nach dem Motto der NATO, die Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit, hier wirklich aufzupassen.
Ja, wir wollen ja auch über die aktuelle Situation sprechen. Also dein Leben an sich wäre jetzt schon alleine ein Gespräch wert, aber wir wollen ja noch nicht nur über das sprechen, sondern du hast ja dann später eben Lehramt studiert und hast jahrelang als Lehrer gearbeitet und hast dann aber irgendwann einen anderen Weg eingeschlagen und hast dich als Autor ausgetobt. Und das kann ich wirklich so sagen, weil wenn ich die 3000 Seiten, die jetzt hier auf unserem Tisch liegen, anschaue, dann warst du da wirklich fleißig. Wie kam denn da der Bruch zustande? Oder vielleicht auch so die Frage, hast du damals als junger Mensch schon gemerkt, da stimmt etwas nicht in der Gesellschaft und ich muss das irgendwann mal aufarbeiten?
Ja, danke für die Frage. Das war natürlich ein Prozess. Ich habe das kritisch hinterfragt, hatte Zweifel an der Planung und deswegen hat mich das einfach nie losgelassen. Und habe natürlich zunächst, bin ich auch dieser NATO-Propaganda auf den Leim gegangen. Ich habe das alles geglaubt, was man mir gesagt worden ist. Und dann bin ich ein Jahr nach dem Ausscheiden 1977 mit der transsibirischen Eisenbahn von Moskau bis nach Irkutsk gefahren.
Wow.
Und habe mir mit den Augen eines Pionieroffiziers und Bauingenieurs habe ich mir entlang der Strecke die russische oder die sowjetische Schwerindustrie angeschaut und habe festgestellt, dass das alles am Boden liegt.
Welches Jahr war das?
77.
77, ja.
Und wie gesagt, also das war ein Prozess. Ich habe auch in der Zeit, in den letzten Jahren der Bundeswehr, an der Hochschule für Politik ein Abendstudium gemacht, um auch was anderes zu erfahren als Ingenieur. Und das hat mich alles wirklich nachdenklich gemacht und mich auf diesen Weg gebracht, auf dem ich dann diese Bücher schreiben konnte. Und wie gesagt, nach dem Ausscheiden aus der Bundeswehr habe ich dann einen Brotberuf ergreifen wollen und habe aufgrund meines Hintergrundes habe ich dann an der Technischen Universität noch einmal studiert und hier das höhere Lehramt an beruflichen Schulen. Bauwesen und Mathematik, wobei also 80% des Studiums Mathematik war. Auch das hat meine Sichtweise eröffnet, weil das Mathematikstudium, hier geht es ja um die Denkräume zu erfassen, die von Menschen geschaffen worden sind. Die sind sowas von großartig und alles ist miteinander verknüpft. Und alles führt zum Ziel dann, wenn ich es richtig anwende. Und das Gleiche gilt für die Geschichte. Es ist alles miteinander verknüpft. Ich muss nur den Faden aufnehmen und schauen, wo sind die Verknüpfungspunkte. Ja, ich war gerne Lehrer, unterrichtete an der Fachschule für Bautechnik. Junge angehende Meister und Techniker, tolle Burschen, muss ich sagen. Aber wie gesagt, dieses System Schule, hierarchischer Aufbau und dergleichen mehr, das hat mich doch langsam krank gemacht. Und ich bin dann zur Überzeugung gekommen, das reicht. Also jetzt war ich 10 Jahre Offizier, 20 Jahre Lehrer. Und dann habe ich reflektiert, jetzt könnte ich vielleicht 30 Jahre Publizist sein. Und jetzt sind aber leider schon 15 Jahre vorbei. Aber 15 Jahre vor sich zu haben, das ist ja noch auch ganz schön, muss man ja dankbar sein. Also ich bin dann ausgeschieden und dann kam eigentlich der Glücksfall für mich, George W. Bush. Mhm. Ich habe seine Vereidigungsrede am 20. Januar 2001 gehört, ja. Habe sie nicht verstanden. Habe dann die Botschaft in Berlin angerufen, habe die Botschaft gebeten, mir eine autorisierte Übersetzung zu schicken, was sie auch gemacht haben. Und dann lese ich danach, dass er sagt, die Vereinigten Staaten sind im Gegensatz zu vielen anderen Nationen nicht durch Blut und Boden geeint, sondern ausschließlich durch Ideale. Und da habe ich mir gedacht, hat dieser amerikanische Präsident, der in Yale einen Abschluss in History hat, hat er da beim amerikanischen Bürgerkrieg geschlafen. Mhm. Und da sind wir auch schon wieder in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit diesen fürchterlichen Kriegen, die eigentlich letztendlich die Folie für das 20. Jahrhundert abliefern. Mhm. Dieser amerikanische Bürgerkrieg war einer der modernsten Kriege mit über 600.000 Toten. Ja. Viel mehr Tote, als die USA in den ganzen Kriegen anschließend nicht aufweisen müssen. Und hier ging es nicht um die Befreiung der Sklaverei, wie der Mythos uns glauben lassen will, sondern es ging ganz eindeutig um die Vorherrschaft des Immobilienkapitals. Mhm. Nicht im Norden kam die Industrie, es kamen die Banken und dergleichen mehr. Und im Süden waren die reichen Pflanzer. Und ein Pflanzer oder Farmer hat natürlich für diejenigen Leute, die Interventionen vorhaben, den Nachteil, dass der Farmer gerne seine Ernte einbringen möchte. Er möchte nicht da an irgendwelchen Interventionen teilnehmen, ohne seine Felder bestellen zu können. Mhm. Also hier ist ein bremsendes Element für die kommenden Interventionen. Und das musste eindeutig mit dem Kapital geregelt werden, dass jetzt also der Süden, der reiche, starke Süden, dass der die zweite Rolle zu spielen hat.
Ich merke schon, an dir spricht der Publizist. Da kommen die ganzen Fakten bei jedem Stichwort raus. Lass uns nochmal an den Anfang zurückgehen, warum wir eigentlich hier sind heute. Wir wollen ja über dein neuestes Werk sprechen. Ja. Mhm. Und zwar ist es das hier ganz vorne, die Wiederkehr der Hasardeure. Du hast dieses Buch als Co-Autor mitgeschrieben, zusammen mit dem Willy Wimmer. Mhm. Und Willy Wimmer ist ja auch ein Mensch, der jetzt so ein bisschen... nicht ein bisschen, sondern der auch sich politisch öffentlich mehr engagiert wie früher, und zwar gerade in Bezug auf die aktuellen politischen Themen, Ukraine und Konflikt. Er äußert sich öffentlich sehr kritisch zu dieser ganzen Stoßrichtung der Bundesregierung. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit mit Willy Wimmer? Wie seid ihr euch begegnet?
Ja, wir sind uns begegnet 2011 im April, glaube ich, anlässlich des Kirchentages in München. Da muss ich jetzt vorausschicken, ich habe also 2000, also nachdem ich die Rede von Bush gehört habe, mich hingesetzt und dieses Buch Pax Americana geschrieben. Ich wollte eigentlich nur diese Rede, die Vereidigungsrede von Bush analysieren, und daraus ist dieses Buch dann geworden. Da ist später Professor Löw noch mit eingestiegen. Und anschließend hatte mich der, und ich mache das jetzt wegen der Chronologie, der Verlag gefragt, ob ich nicht ein deutsch-jüdisches Geschichtsbuch schreiben möchte. Ich habe sofort Ja gesagt, weil eine gewisse Affinität da ist. Mein Opa, 34 Berufsverbot, 38 im Mai ins KZ Sachsenhausen. Und deswegen wollte ich das auch schreiben. Nach 2 Jahren stand das Rohmanuskript, aber die Verlagsleitung wechselte und hatte an dem Thema kein Interesse mehr. Und so habe ich mich dann wieder während der Verlagssuche auf meine Hauptarbeit gestürzt und das Buch Das amerikanische Jahrhundert begonnen. Und zwar zunächst Teil 1, das ist hier Das amerikanische Jahrhundert, hier im Green Verlag, also ein wissenschaftlicher Verlag, erschienen. Teil 1, die verborgenen Seiten des Kalten Krieges. Das war mir wichtig.
Dass, weil du ja als Zeitzeuge... Also
ich bin Zeitzeuge. Ja. Und ich habe wirklich mit Schrecken festgestellt, dass man nichts mehr über dieses findet. Also über diese Kriegsplanung, die also in die endgültige Katastrophe geführt hätten. Mhm. Und allein die Vernunft hat diesen Krieg ja nicht verhindert, sondern das hat nur einen Namen, diese Verhinderung, das ist Gorbatschow. Mhm. Ansonsten hätte es in diese atomare Katastrophe leicht münden können. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ich muss das einmal alles zusammenschreiben, wie das ist. Und ich bin dann auch, was mich da sehr erstaunt hat, habe ich feststellen müssen, dass schon bereits am 1. Juli 1945 Churchill mit einer Armee von 112 Divisionen die Sowjetunion angreifen wollte. Am 1. Juli 1945. Und von diesen 100 Divisionen, 112 Divisionen, 12 deutsche Divisionen, das waren deutsche Verbände, die im Norden Deutschlands zwar in Gewahrsam genommen worden sind, aber nicht entwaffnet von Churchill. Mhm. Und erst am 23. Mai, als Stalin davon erfahren hat, wurden die USA mit aufgefordert, diese deutschen Truppen sofort zu entwaffnen und die Regierung Dönitz in Flensburg ebenfalls zu verhaften. Also, das war am 1. Juli 1945. Zu einem Zeitpunkt, als die USA noch im Krieg mit Japan standen. Mhm. Nicht die Atombombenabwürfe waren ja erst im August.
August.
So, und dann, inzwischen wechselt ja Stab Roosevelt, Truman wurde Präsident, ging die Kriegsplanung der Vereinigten Staaten schon im Herbst 1945 dahin mit dem Kriegsplan Totality. Der Kriegsplan Totality sah den Angriff auf die 20 größten sowjetischen Städte vor, um sie atomar auszuradieren. Mhm. Also, und so geht das weiter. Mhm. 1949 wurde die NATO gegründet. Der Generalsekretär der NATO, ein gewisser Lord Ismay, der diesen Kriegsplan unthinkable, also das Undenkbare, gemacht hat, der wurde dann Generalsekretär der NATO. Mhm. Und diese NATO brachte dann im Dezember 1949, also nur noch ein halbes Jahr nach dem Bestehen, den Kriegsplan Dropshot heraus. Und dieser Kriegsplan Dropshot sah dann den Angriff auf die Sowjetunion im Jahr 1957 vor. Mhm. Also dazu kam es dann nicht, weil 57 der Sputnik da oben kreiste. Also, und das habe ich hier niedergeschrieben, also das, was ich als Zeitzeuge erlebt habe, und ich bin wirklich überzeugt, wir dürfen diese Kriegsplanung während des Kalten Krieges, dürfen wir nicht vergessen. Okay. Wir müssen uns auch daran erinnern. Und der zweite Teil ging dann also nach Ende des vermeintlich Kalten Krieges und Zusammenbruchs der Sowjetunion und des Warschauer Paktes, ging es dann im zweiten Buch um die Frage Wiederkehr des Geoimperialismus, Fragezeichen. Mhm. Weil ein Buch zusammen wäre wieder so dick geworden, deswegen habe ich da zwei gemacht. Und hier habe ich mich an Willy Wimmer erinnert und gesagt, das wäre für mich ein großes Geschenk, wenn er für diesen zweiten Teil ein Vorwort schreiben würde.
Oh ja. Okay.
Also habe ich ihn auf einer Podiumsdiskussion während des Kirchentages aufgesucht und habe ihm das dicke Manuskript mitgegeben. Er war zwar sehr in Eile, hat es eingesteckt und ich glaube schon nach 3 Wochen hatte ich das Vorwort von ihm.
Okay.
Und seit 2011 sind wir in Kontakt, haben dieses Jahr natürlich dieses Jahrhundertereignis 2014 angedacht und dann 2012, glaube ich, hatten wir den Entschluss gefasst, hier ein Buch zu schreiben, und zwar wie wir uns beide mit unserer unterschiedlichen Erfahrung diesem Ereignis nähern. Mhm. Und wie gesagt, Willy Wimmer ist natürlich ein ganz anderes Gewicht als ich. Ich habe diese Kriegsplanung im Kalten Krieg unten, nicht als Hauptmann mit der Verwendung, als atomarer Zugführer, dann Sperrzugführer, während Willy Wimmer bei den großen Manövern der NATO in einem Regierungsbunker in der Eifel saß, in der Funktion als Verteidigungsminister, und er da am 7. oder 8. gespielten Kriegstag den Befehl auf den Tisch bekam, Dresden atomar anzugreifen. Also nicht ganz unten, da wo die Atomsprengköpfe, die kleinen, ganz kleine nur, noch in die Erde versenkt worden wären, hat er also diesen Angriff auf Dresden befehlen sollen. Und das hat er nicht gemacht. Er hat den Bunker verlassen und ist nach Bonn gefahren zum Kanzler Kohl und hat dem Kanzler Kohl diesen Befehl vorgelegt und der Helmut Kohl hat dann angeordnet, diese Übung zu beenden. Mhm. Also auf unterschiedlichen Ebenen, und das macht das auch so wertvoll, finde ich, dass ich das von unten gesehen habe, erlebt habe und Willy Wimmer aus einer ganz anderen Warte von oben.
Okay. Warum habt ihr euch denn für diesen Titel entschieden? Was sind denn Hasardeure?
Ja, wir haben lange natürlich nach einem Titel gesucht. Lange. Es war schwierig nach dem Werken, die auf dem Markt sind, schon 2013, wie der Schlafwandler. Das ist natürlich eingängig, das hat erweckt eine Assoziation.
Du meinst das Buch von Christopher Clark,
Christopher Schlafwandler. Clark, ja, genau. Und ja, wir haben lange überlegt, es sollte, ja, und dann kamen wir, Ja, wir kamen drauf, oder ich war mit meinen Recherchen so weit, dass ich sage, es reicht nicht, wenn wir mit dem Ersten Weltkrieg beginnen, so mit der Bosnienkrise vielleicht 1908 oder vielleicht auch schon den Königsmord in Serbien 1903, sondern es muss vorher gehen. Also für mich ist immer mehr, je mehr ich mich damit beschäftige und je mehr ich zurückgegangen bin, ist mir klar geworden, es ist die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, die hier die Blaupause fürs 20. liefert. Und es sind vor allem die Burenkriege. Also erste Burenkriege 1880, 81, wo es also um die Diamantenfelder und die Goldminen in Südafrika geht. Der zweite Burenkrieg 1899 bis 1902, wo tatsächlich die britische Armee in einer Stärke von über 400.000 Mann diese Burenrepublik und die Buren, die 90.000 Mann aufstellen konnten, bekämpft haben.
Das ist in Südafrika.
In Südafrika, ja, ja, die Republik Transvaal oder der Oranje-Freistaat. Und die britische Armee in dieser Stärke nicht in der Lage war, diese Buren, diese Bauern, so, die kaum Interesse an die Diamantfeldern hatten, die wollten keine schürfen, die wollten ihre Farmen bewirtschaften. Und bis man da zu dem verwegenen Plan kam, hier Camps aufzustellen, die Frauen und Kinder der Farmer einzusammeln, sage ich jetzt mal vorsichtig, und den Buren zu drohen, wenn sie nicht die Waffen strecken, dass dann die Frauen und Kinder ermordet werden. Und Erstgeschichte kennen wir. Seit 1902 gibt es keine Burenrepublik mehr, ist das alles britisch. Mhm. Und diese Kriege, also diese Burenkriege in Südafrika, das hat kann man unter einem Namen subsumieren. Das ist Cecil Rhodes, gab ja auch dann Rhodesien nach ihm benannt. Der hat sich also an diesen Gold und Diamanten mit den ein Vermögen geschaffen, unvorstellbar.
Ein Mann, der ziemlich wichtig für euch sein muss oder in der Geschichte, weil das Titelbild von dem Buch ihm sogar selber zeigt, wie er breitbeinig über Afrika steht und die Fäden in der Hand hält.
Und das ist auch der Sinnbild für einen Hasardeur, meiner Ansicht nach. Mhm. Was ist Hasardeur? Das ist jemand, der gewagtes Spiel spielt, also dabei auch bereit ist, vieles einzusetzen dabei, hochzuspielen, letztendlich vielleicht auch sogar sein Leben einzusetzen. Das macht für mich diesen Hasardeur aus.
Der war so berühmt, reich und mächtig, dass sogar ein Land nach ihm benannt war, Rhodesien.
Rhodesien, ja.
Das ist jetzt heute Simbabwe.
Ja, genau. Okay. Und er war natürlich in erster Linie Brite und fühlte sich als Angelsachse, bewusst als Angelsachse, weil er die Auffassung vertrat, dass nur die angelsächsische Rasse die erste Rasse dieser Welt sei. Mhm. Also einen schlimmeren Rassisten als diesen Cecil Rhodes lässt sich nur schwerlich finden. Vielleicht dann 80 Jahre später in Deutschland. Aber er war ein Rassist, der verlangte oder der das Ziel vertrat, dass die Welt von dieser ersten Rasse, also von der angelsächsischen Rasse, geführt werden kann. Nur von der angelsächsischen Rasse. Mhm. Und er wollte dazu für diesen Plan die Angelsachsen sowohl in Großbritannien wie auch in Amerika miteinander verbinden. Weil er sagt, die sind dazu in der Lage. Er hat dann, ist er 1902 schon gestorben und seine rechte Hand, der Lord Milner, führte dann das weiter. Es wurden Secret Circles gegründet, also so Geheimzirkel oder Halbgeheimzirkel und Stiftungen. In Oxford jedes Jahr 200 Studenten, denen das Studium finanziert wird. Und diese Stiftungen sind heute noch sehr aktiv, sehr aktiv. Also der jüngste US-Präsident, der aus einer derartigen Stiftung kommt, das ist Bill Clinton, aus einer Rhodes-Stiftung. Und vielleicht ist ja auch bald die Frau Clinton Präsidentin. Was da nachdenkt oder mich sehr nachdenklich gestimmt hat, ist, dass ich glaube 2003 eine Mandela-Rhodes-Stiftung aus der Taufe gehoben worden ist. Und anwesend waren dabei Clinton und Blair, Tony Blair. Mhm. Also auch hier sehen wir wieder das, was diese er vorhatte, diese Verbindung von den Briten und den Amerikanern unter diesem angelsächsischen Hut, das ist heute noch virulent. Mhm. Also sein Geist ist immer noch da. Und die Leute, die das vertreten, agieren natürlich im Hintergrund. Mhm. Und dieser Lord Milner, auch in der Vorphase des Ersten Weltkrieges, politisch in London sehr aktiv, wobei dann die Veteranen aus diesem Burenkrieg dann ebenfalls in den entsprechenden Stellungen sehr aktiv waren. Sie waren damals junge Stabsoffiziere, die dann langsam in die Generalslaufbahn gehievt wurden. Sie waren also diese Veteranen ausschließlich an der Vorbereitung oder an der gemeinsamen Planung englischer Generalstab mit dem französischen Generalstab, so ab 1905. Da wurden die Pflöcke in die Erde geschlagen, und der britische General Henry Wilson, der hat dann ja seit 1906/7 seine Urlaube in dem kommenden Kriegsgebiet, also Belgien, Frankreich, verbracht, zusammen mit dem französischen Generalstabschef. Also da lief eine ganz enge Absprache, eine Planung für den Einsatz eines englischen Expeditionskorps in Frankreich, und zwar am englischen Premier vorbei. Also das muss ich zur Ehrenrettung sagen, dass die britische Bevölkerung hat von diesem Burenkrieg nichts gehabt. Mhm. Die Burenkriege haben, oder der zweite vor allem, sehr viel Geld verschlungen, und das ging alles auf Kosten des britischen, und in erster Linie auf Kosten des britischen Steuerzahlers. So, da war entsprechender Unmut im Volk. So wurde dann auch 1905 die britische konservative Regierung unter Balfour abgewählt. Und es kam eine liberale Regierung unter dem Premier Campbell Bannerman. Mhm. Und diese liberale Regierung verdient durchaus das Prädikat pazifistisch. Sie hatten von diesen Burenkriegen die Nase voll. Mhm. Also wenn wir sagen, das britische Volk und die britische Regierung war pazifistisch eingestellt am Vorabend des Ersten Weltkrieges, so trifft das sicherlich zu. Mhm. Aber innerhalb dieser liberal-pazifistischen Regierung gab es nur wenige Leute, wenige Männer, die gezielt diesen Krieg vorbereiteten.
Mhm. Und bei uns ist es doch so, wenn man sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt, gerade wenn ich mich an meine Schulbildung erinnere oder generell so die Wahrnehmung in der deutschen Öffentlichkeit, der Erste Weltkrieg wurde verursacht vom Deutschen Reich. Das ist so das Credo, was ich in meiner Lebenszeit wahrgenommen habe. Eine Frage, die sich mir jetzt gerade aufdrängt: In deinem Buch oder auch in dem Buch von Christopher Clark werden ja Informationen veröffentlicht, die das Ganze in einem etwas diffuseren Licht zeigen und viel mehr Kräfte im Hintergrund erzeigen. Warum gibt es da so eine fast panische Angst, dass es nicht die Deutschen allein waren, die den Krieg verursacht haben, sondern dass es eine gewisse Gemengenlage gab, die da für diesen Konflikt verantwortlich war? Warum ist dann da sofort, dass da sofort die Kritiker kommen? Ich sehe sie jetzt schon in ihre Tastaturen hacken, sobald sie das Interview sehen. Ja, hier wird alles wieder relativiert. Ist es uns so eingeimpft worden, dieses Deutschland muss schuld sein?
Gut, die Frage hat eine gewisse Brisanz, die du da stellst.
Ja, aber mir drängt sich jetzt gerade so auf. Ja, ich habe das Buch ja durchgeblättert, ein bisschen durchstudiert. Muss man, ja.
Also das lässt sich so ganz einfach und nicht beantworten. Es ist sehr vielschichtig. Man kann da von verschiedenen Seiten herangehen. Wenn ich den Militarismus im Kaiserreich sehe und wenn ich sehe, wie hier der Krieg geplant wurde, was heißt der Krieg, dieses Deutsche Reich, wenn wir uns das einmal ansehen, das ist ja, die trage ich ja ohnehin in sich selbst mehr oder weniger. 1871 wurde dieses, wie soll ich sagen, gespaltene und zerrissene, die zerrissenen deutschen Landen. Also von Nord nach Süd gibt es große Differenzen und von Ost nach West auch riesengroße Differenzen. Also sehr schwierig. So. Und dann liegt das geografisch im Westen Europas mit so vielen Nachbarn umgeben, dass hier sehr schwierig ist, eine Politik oder zu einer Einheit zu finden. Mhm. Eine Einheit, die von keinem Nachbarn gewollt wurde, von keinem. Jeder hat es versucht zu verhindern. So, und da müssen wir nicht ohne Fehl, sagte Churchill und auch de Gaulle bereits 1944, es gibt keinen Zweiten Weltkrieg, sondern es gibt nur einen zweiten 30-jährigen Krieg.
Und das war so, der meint
müssen,
die
so
Zeit
müssen
von,
wir zurückgehen.
Der meint die Zeit von 1914
14 bis 45. Sicher. Das ist der zweite. Ja. Also beide haben das schon vor Ende des Zweiten Weltkrieges gesagt.
Okay.
Und ich denke, wenn so gewichtige Männer wie de Gaulle ja. und Churchill das sagen, ist es zumindest wert, mal drüber nachzudenken, okay. was das bedeutet. Okay. Und deswegen fängt dieses Buch auch mit dem ersten 30-jährigen Krieg an, um zu wissen, was ist hier passiert in den europäischen Landen.
Lass mich mal mein Geschichtsbuch aufblenden, das war 1618 bis 48,
genau.
richtig? Ja?
Genau,
okay.
So, es begann natürlich mit einem religiösen Vorfall, nicht? Die Hussiten, es ging um eine Kirche und so weiter, da entzündete sich das Ganze, aber bald wurde daraus ein Flächenbrand, ein europäischer Flächenbrand. Mhm. Und da ging es nicht mehr um Religion. Es ging um ganz brutale Machtinteressen. Mhm. Es ging um Wirtschaftsräume schon. Der Schwedenkönig wollte die Ostsee beherrschen, als Wirtschaftsraum. Und hat dann im Zuge dieses 30-jährigen Krieges, hat er natürlich oben Pommern, die pommersche und die brandenburgische Küste besetzt. 200 Jahre lang war das Schweden. Deswegen sprechen wir oben auch von den Südschweden da. Mhm. Weitere Folge des 30-jährigen Krieges. Ab 1631, 32 hat der französische Kardinal Richelieu dem Schwedenkönig Karl Gustav die Kriegskasse gefüllt und hat ihn bezahlt für diesen Krieg und dann dafür eingefordert, entsprechende deutsche Landen, die dann französisch wurden. Was dann ja alles passiert ist.
Ich habe ein tolles Buch zu Hause stehen von einem Dietrich Schwanitz, Bildung, alles, was man wissen muss. Der hat das wirklich kompakt zusammengepackt und er hat den 30-jährigen Krieg auch gerade im Hinblick auf Deutschland so zusammengefasst, dass es eine Riesenkatastrophe war. Es gab Landstriche, da sind 2/3 der Bevölkerung verschwunden. Ja. Und vor allem, woran ich mich erinnere, ist, dass es Deutschland für 2 Jahrhunderte aus dem Rennen der großen Nationen herausgeworfen hat, durch diesen Fleckenteppich. Ja. Die anderen Länder, wie jetzt England oder Frankreich, die eher so zentralistische Hauptstädte hatten, von denen sich eine Kultur, eine gewisse Identität entwickelt hat, das gab es in Deutschland nie. Also Deutschland war für Jahrhunderte, für viele Generationen zersplittert und erst, du hast es gerade angesprochen, 1870, 71 mit Bismarck, mit der Reichsgründung, kam zum ersten Mal so etwas wie ein deutscher Gedanke oder ein deutsches Volk überhaupt zustande. Ja. Ich sehe da ziemlich viele Schwierigkeiten von dem 30-jährigen Krieg bis zum Ersten Weltkrieg. Aber lass uns ein bisschen bei dem Ersten Weltkrieg bleiben. Wer steckt hinter solchen ganzen Aktionen? Wenn wir sagen, der Krieg bricht nicht einfach so aus, der passiert nicht von heute auf morgen, sondern es gibt gewisse Strukturen, gewisse Mächte und Kräfte, die im Hintergrund wirken. Wer hatte denn hauptsächlich an den 4, 5 Jahren vor dem Ersten Weltkrieg ein Interesse daran, dass hier es zu einem größeren Konflikt kommt?
Ja, das ist natürlich die Außenpolitik oder die Geopolitik des britischen Empires. Es war immer klar, hier auf dem Kontinent, auf dem Festland, darf es keine Macht geben, die sich in Augenhöhe Großbritanniens entwickeln könnte. Und deswegen
England war damals das Weltreich.
Das absolute Weltreich.
Die größte Flotte der Welt.
2/3 der Welt war britisch. Mhm. Die Seewege waren britisch. Also, sie hätten Großbritannien Krieg gegen Frankreich, Russland, gegen jedweden geführt, der dieses Empire hätte bedrohen können. Und dass es dann Deutschland geworden ist, das lag natürlich schon letztendlich an der Reichsgründung 1870-71. Und die Maggie Thatcher sagte auf dem Parteikongress 2001, England befindet sich seit 1871 im Krieg mit Deutschland. Und damit ist die Sache einfach, das ist einfach ganz eindeutig. Ja, ja. Es geht hier um die Bedrohung dieses britischen Empires, das sich überall hingelegt. Es war kein kontinentales Land, konnte sich ausdehnen. So, und wer jetzt zuerst sich den Kopf herausragte, darauf musste geschlagen werden. Mhm. Und das war dann im August 1914, das waren natürlich die Deutschen schon. Aber noch einmal doch zum 30-jährigen Krieg, zu den Folgen, du hast es ja richtig gesagt. Aber was noch war, wir hatten vorher weltweit, wirtschaftlich, die Fugger, die Welser. Mhm. Wir hatten die Hanse im Ostsee, eine Handelsimperium. Ja. Nach dem 30-jährigen Krieg waren die deutschen Häfen in holländischer, dänischer oder schwedischer Hand. Deutsche Schiffe, es gab keine deutschen Handelspartner mehr, die in die Welt fahren konnten. Also die deutschen Entwicklung, kulturell wie auch wirtschaftlich, war gestoppt. Mhm. Es sind keine Schiffe mehr rausgefahren. Und wenn das Land keine Außenbindung mehr hat, keine Außenhandel mehr fördern kann, dann entfallen auch die Verbindungen nach außen hin. Mhm. Also man retardiert mehr oder weniger. Also diese Entwicklung ganz schlimm. Und wenn wir dann noch sehen, also das Heilige Römische Reich deutscher Nation, das war ja auch ein unglaubliches Konstrukt, nicht zentralistisch. Wir haben die sieben Kaiser, die Kurpfalzen. Der Kaiser residierte in den unterschiedlichen Pfalzen. Der wanderte durch das Reich. Es gab keinen zentralen Ort, wo der Kaiser regieren konnte. So, und das war also Föderalismus, wie er einmalig in der Welt war, meiner Ansicht nach. Dieses Heilige Römische Reich deutscher Nation. So, und das musste zwangsläufig zerschlagen werden. Und das war natürlich, der Hebel war der Dreißigjährige Krieg. Und infolge des Dreißigjährigen Krieges ist es Frankreich ja auch gelungen, 1806 dieses Heilige Römische Reich deutscher Nation zu zerschlagen. Mhm. So, und dann wurde natürlich 1870, 1871, genau in Versailles, dieses Deutsche Reich gegründet. Wir wissen, wir hatten vorher die Paulskirche 1848, 1849 mit großen Ideen, mit großen Hoffnungen. Und hier wollte ja der deutschsprachige Raum zusammenwachsen, was aber Bismarck nicht wollte. Er wollte die kleindeutsche Lösung, weil hier nur durch die Kleindeutsche ein Hohenzollern König Kaiser werden konnte. Mhm. Und bei der anderen Lösung hätte es halt ein Habsburger sein müssen. Und das war aus Sicht Bismarcks nicht so gewollt. Und deswegen habe ich auch meine Probleme mit Bismarck. Nicht, der hat 1864 den ersten Krieg geführt mit Österreich zusammen gegen Dänemark und dann zwei Jahre später gegen Österreich und gegen Bayern. Mhm. Und dann drei Jahre später, gut, er wurde von Frankreich die Kriegserklärung an das Deutsche Reich oder an Preußen gegeben. Also innerhalb dieser kurzen Zeit drei große Kriege. Mhm. Das ist die Hypothek, die auf diesem Deutschen Reich lastet. Und dieses Deutsche Reich von 1871, da ist ein Haus geschaffen worden, und das sagt Christopher Clark meiner Ansicht nach auch treffend, in dem viele Zimmer leer standen. Das musste erstmal überhaupt die Rolle finden, die es spielen wollte. Was sollte es für eine Funktion bekommen letztendlich? Und der Preußenkönig Wilhelm I., der ist zwar reingewachsen in die Rolle als deutscher Kaiser, der ist aber nie deutscher Kaiser gewesen. Das war ein Preußenkönig. Und Bismarck hat den Kanzler gespielt. Und das war dann zunächst 1871 ein Agrarland. Nicht wirtschaftlich, völlig unbedeutend. Mhm. Für die Briten überhaupt keine Gefahr.
Ab wann hat die Entwicklung dann eingesetzt?
Ja, und dann setzte die Entwicklung an, eigentlich so unter Kaiser Wilhelm II., der natürlich diese Hypothek seines Großvaters hatte, der als junger Mensch unter diesem Titanen Bismarck, der also mit seinem Großvater gemacht hat, was er wollte, aufgewachsen ist. Und er sagt, das kann nicht sein, dass ein Kanzler mit dem Souverän so umspringt. Und er hat gesagt, das geht so auch nicht mehr weiter, weil die Zeit sich verändert haben. Der Kaiser Wilhelm II. War ein moderner Mensch. Und er hat jetzt versucht, dieses Haus zu füllen. Er hat versucht, die Rolle als Kaiser zu füllen, als Oberhaupt dieses Deutschen Reiches, da zu finden, was da ist. Und das ist ihm natürlich reichlich misslungen. Er ist nach außen natürlich sehr polterhaft aufgetreten, hat viele Leute verschreckt. Und daran wird er nur gemessen. Es wird nur gemessen, was er gesagt hat. Er wird aber nicht daran, was er gemacht hat. Mhm. Natürlich hat er auch nicht so viel machen können. Es war sehr beschränkt, was er als Kaiser machen konnte. Also
siehst du einen der Hauptgründe darin, dass es zu dem Krieg kam, dass die aufstrebende Wirtschaftsmacht Deutschland fürs Empire eine zu große Gefahr dargestellt hat?
Ja, das haben wir ja. Wir sehen das ja. Es geht schon wieder, und sind wir wieder beim Burenkrieg. Mhm. 1896 lief der Versuch eines, heute würde man sagen, Regime Change, um den Burenpräsidenten Krüger davon zu jagen. Und die Burenrepublik hat sich erfolgreich gegen diesen britischen Versuch des Regime-Chains gewehrt. Und Kaiser Wilhelm II. Hat dann dem Präsidenten dieser Republik, wohlgemerkt, hat der ein Telegramm geschickt, ein Glückwunsch-Telegramm, dass er diesen Putsch abgewehrt hat. Das hat natürlich in England zu riesigen Protesten, ich würde sagen, fast zu einer Kriegserklärung geführt, dass er das ja. Und seither hat er natürlich auch in England eine äußerst miserable Presse gehabt. Das darf man nicht vergessen. So, und hier sehen wir wieder, es ging immer nur um Wirtschaftsräume. Und inzwischen, 1896, hat sich das Deutsche Reich ja ganz anders dargestellt. Das ist ja mit dem Bismarckischen Reich schon gar nicht mehr zu vergleichen gewesen. Es hatte wirtschaftlich so enorm aufgeholt, dass die Briten die deutschen Waren kennzeichnen meinten zu müssen, nicht made in Germany, damit die deutschen Waren nicht gekauft werden. Mhm. Was natürlich sich als Fehlschlag erwies, weil das ein Markenzeichen war und auch in den britischen Kolonien dann erst recht deutsche Waren gekauft worden sind. Also auch die Kolonien waren Wirtschaftsräume. Es ging immer wieder nur um diese Wirtschaftsräume. Und dann kam noch hinzu, dass im Deutschen Reich eine unglaubliche Geburtenrate war. Also Deutschland hatte in der Zeit von 1870 bis 1905 ungefähr 20 Millionen Menschen mehr, und zwar junge Menschen, gut ausgebildet. Wenn man schaut, also von der Technik her, wir haben dann der Kaiser die Oberrealschulen eingeführt und dergleichen mehr und eine Marine aufgebaut, in der dann die Bürger Offiziere werden konnten. Wir müssen wissen, dass also
nicht nur die Aristokraten und die Oberschicht
im Heer, in diesen Elite-Regimentern konnten ja nur adlige Offiziere werden. Vor allem gab es da auch das Vorschlagsrecht der Offizierkameraden, ob jemand in diesem Regiment Offizier werden kann. Es wurde abgestimmt, es wurde gewählt. Also in diesen Elite-Regimentern wurde der Offiziernachwuchs von den Offizierkameraden gewählt. Und das war natürlich auch kontraproduktiv für viele Bürgersöhne, weil die da einfach nicht reingekommen sind. Und die Marine war jetzt die Möglichkeit, Seeoffizier zu werden. Da braucht man im Regelfall eine technische Ausbildung, nicht? Das ist nun mal eine technische Maschine, so ein Kriegsschiff. Und da konnten die Bürgersöhne aufsteigen, ja.
Da kommt der Bundeswehrler in dir wieder durch.
Ja, genau.
Merke ich gerade, ja. Bei jedem Krieg ist es ja so, im Endeffekt, die Menschen wollen den Krieg nicht, den bestimmen andere Leute. Wie heißt der Spruch? Junge Menschen, alte Menschen bestimmen den Krieg und junge Menschen sterben dafür. Ja. So habe ich es mal gelesen. Ja. Man muss ja die Bevölkerung dann auch irgendwie davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, gegen ein anderes Land Krieg zu führen. Und ich habe hier ein tolles Bild gefunden, das ihr in dem Buch drin habt. Ein Filmplakat von der Metro Picture Corporation 1917. Auch im Kino wurde der Deutsche dämonisiert. To hell with the Kaiser. Ich hoffe, die Kamera kann es jetzt ein bisschen einfangen. Also, du weißt, welches Buch ich meine, ich halte es mal so hin.
Ja.
Also, ich habe mehrere von diesen Bildern gesehen, dass man im Endeffekt dann die Bevölkerung permanent mit irgendwelchen Schauermärchen und Geschichten und Gruselfantasien überzieht, damit man auch einen Grund hat, um gegen diese bösen Hunnen in den Krieg zu ziehen. Und jetzt mit der Einladung komme ich natürlich dann auch auf die Parallelen zu heute. Glaubst du, dass es da für die Mächte im Hintergrund das Wichtigste ist, dass man die Bevölkerungen auch so auf die Seite ziehen muss? Ist das quasi das Handbook für, wie man einen Krieg macht? Man muss zuerst mal die Situation schaffen, man muss halt eine Situation herbeiführen, die den Konflikt beschwört sozusagen, und dann die Bevölkerung quasi medial bombardieren, um das voranzubringen.
Ja, da hat sich ja nichts verändert. Im Gegenteil, es ist natürlich noch immer raffinierter geworden, weil die Psychologie noch mal ihre Erkenntnisse dazu eingegeben
hat. Die technischen Möglichkeiten
sind anders geworden. Aber bleiben wir wieder beim Ersten Weltkrieg. Es ging nur um diese Wirtschaftsräume. Und vor allem verhängnisvoll für Deutschland war, dass der Walter Rathenau, dieser gebildete Unternehmer, fast ein Philosoph, 1913 einen mitteleuropäischen Wirtschaftsraum angedacht hat, der ungefähr der heutigen Eurozone entspricht. Und dieser mitteleuropäische Wirtschaftsraum, der wäre natürlich für die britische Wirtschaft verheerend gewesen. Also, aber das ist eigentlich kaum bekannt, und mit diesem Erobern von oder Sichern von Wirtschaftsräumen kann ich kein Volk in einen Krieg steigern. Das sieht ja niemand ein. Das heißt also, ich muss ihnen Gründe vorschieben. Und wenn ich so überlege, was waren damals die Gründe, mit denen man die Völker emotionalisieren konnte? Natürlich, hier fangen wir in Deutschland an, dass man sagen konnte, die Nachbarn haben uns umzingelt, gönnen uns diesen Aufstieg nicht, sie gönnen uns die Kolonien nicht, sie möchten uns wieder zurückführen, so wie im 30-jährigen Krieg, so ungefähr. Das haben die Leute natürlich verstanden.
Propaganda.
Das war die deutsche Propaganda, die Sicht, also mit der man viele Leute gewinnen konnte. Ja. Und natürlich auch in Deutschland diese Einheit, ein Land, das über hunderte von Jahren zerrissen, geteilt war, jetzt endlich da zusammenwachsen konnte, gemeinsam im Kampf gegen die bösen Nachbarn. Mhm. Also dieses Glücksgefühl der Gemeinsamkeit, der Einheit, die man hier verteidigen will. So, das war die deutsche Seite, die emotionale Seite. Dann bei den Russen war es natürlich, wurde gesagt, wir müssen unsere slawischen Brüder retten vor den bösen Österreichern, die unterdrücken wollen und so weiter. Und wir sind der Schutzherr der orthodoxen Christenheit und diese ganzen Sachen.
Okay.
Damit war die russische Seele zu besänftigen. So, und was fehlt uns jetzt? Fehlt Frankreich? Ja, Frankreich war klar, da brauchen wir Revanche. Wir brauchen Revanche für 1870-71, was die Deutschen hier bei uns in Versailles gemacht haben. Mhm. Das ist ja nicht hinnehmbar.
Elsass-Lothringen,
und dann haben sie uns das französische Elsass-Lothringen genommen, was natürlich sie erst im Zuge des 30-jährigen Krieges sich genommen haben. Aber das ist dann natürlich schon längst vergessen. Also so kann man emotionalisieren. Aber es sind alles Gründe gewesen, die keine Rolle gespielt haben. Ja. Und Amerika war neutral. Ja, und England sowieso, die Deutschen mit der wahnsinnigen Flottenrüstung. Da muss ich ja vielleicht, darf ich vielleicht noch einen Satz sagen?
Gerne.
Sie haben enorm viel Geld ausgegeben, bis an die Grenzen für die Flottenrüstung.
Wer? Die Engländer.
Die Engländer. Also deutlich mehr, das Doppelte, was die Deutschen ausgegeben haben. Also erst England und dann kommt Amerika und dann kommt das Deutsche Reich. So, und dem englischen Volk konnte natürlich klar gemacht werden, deutlich gemacht werden, die Deutschen wollen uns angreifen. Sie bauen eine derartige Kriegsflotte, die sie überhaupt nicht brauchen und so weiter. Und das war natürlich großartig. Hier war der englische industrielle militärische Komplex und auch der deutsche. Die haben sich beide dann natürlich da ihre Rüstungsaufträge zuschieben können. Ja, ja. Aber Propaganda, in erster Linie Propaganda. Und dass es Propaganda war, zumindest im Nachhinein leicht zu erkennen, am 7. Dezember 1914 war die deutsche Pazifikflotte bereits auf den Grund vor der Falklandsinsel geschickt. Nicht? Die britische Flotte hat also die deutsche, ein Schiff ist entkommen, das war die Dresden, die wurde dann später auch versenkt. So, und dann gab es keine deutschen Kriegsschiffe in dem Sinne mehr.
Das heißt, die deutschen Schiffe waren den englischen
hoffnungslos unterlegen. Okay. Die sind in einem Gefecht, paar Stunden nur, waren die alle versenkt und nur die Dresden konnte entkommen. So, und dann sind die deutschen Schlachtschiffe in ihren Heimathäfen geblieben. Mhm. Nur die U-Boote waren aktiv. Mhm. Und dann ist dieses deutsche Geschwader im Mai 1916 einmal ausgelaufen, Richtung Skagerrak, also nicht zu britischen Inseln, und ist dann gestellt worden von der Flotte des Admirals Jellicoe. Mhm. Das war aber die britische Home Fleet. Es war nicht die Kriegsflotte, die auf den Weltmeeren operierte, also nur die Home Fleet. Und es kam
eine Art Ersatzflotte.
Und es kam zu einem großen Gefecht, das unentschieden ausging, wo sich die deutsche Seite natürlich bravourös geschlagen hatte und damit wieder begründet wurde, aha, die Deutschen waren doch kampfbereit. Aber wie gesagt, sie sind dann nie wieder ausgelaufen. Und dass es unentschieden ausgegangen ist und dass die deutsche Flotte nicht vor Skagerrak versenkt worden ist, das war im Prinzip einfach nur den handwerklichen Fehlern des Admirals Jellicoe zuzuschreiben. Der hätte die Möglichkeiten gehabt, da den Sack zuzumachen. Aber das ist eine andere Geschichte jetzt hier. Also allein diese Tatbestand, nicht vor den Falklandinseln bereits im Dezember 1914 und die zweite Schlacht 1916 zeigt, dass die deutsche Flotte nur ein Papiertiger war. Und die Führung, die britische Führung, hat das ganz genau gewusst. Und sie hat damit auch kalkuliert.
Lass es mich mal so zusammenfassen. Also das Buch ist ja aufgeteilt in zwei Bücher. Der erste Teil ist von dir. Das ist so diese geschichtliche die Zusammenfassung. Und im zweiten Buch kommt eben Willy Wimmer zu Wort. Und er geht darauf ein, geht näher darauf ein, auf die Parallelen eben zu 1914 und 2014. Ich habe vor kurzem hier mit dem Professor Vogt gesprochen, auch ein sehr interessantes Buch, was ich den Zuschauern echt ans Herz legen möchte, ging es auch um diese Situation. Wie habt ihr beide denn, oder wie interpretiert ihr beiden als Autoren die Situation, die wir jetzt momentan haben, Ende 2014, Anfang 2015? Sprich, wir haben massive Bestrebungen seitens gewisser Kräfte, einen Konflikt mit Russland herbeizuführen. Das wird hier in unserem Land irgendwie total negiert und alles wird auf den Kopf gestellt. Ich kann es gar nicht mehr nachvollziehen bei so vielen Lügen jeden Tag. Wie interpretiert ihr beiden mit eurer Lebenserfahrung, mit eurer geschichtlichen Erfahrung diese Situation? Um was geht es hier? Ist es jetzt wieder eine Situation, dass ein Wirtschaftsfaktor das Entscheidende ist, dass Deutschland zu mächtig wird? Oder um was geht es hier eigentlich?
Also es geht schon lange nicht mehr um Deutschland. Es geht um die Geopolitik der Vereinigten Staaten, die natürlich verknüpft ist mit der britischen auch.
Mit der du dich auch sehr intensiv beschäftigt hast.
Ja. Okay. Und die Vereinigten Staaten werden das umsetzen, was sie eigentlich schon seit 1945 wollten. Die Vernichtung der Sowjetunion, das war damals ja schon geplant, wiederholte sich laufend, ob das 57 war oder dann in der Kuba-Krise. Da haben wir es eigentlich nur John F. Kennedy zu verdanken, dass es nicht zu einem Krieg gekommen ist und so weiter. Wir hatten 91 die Hoffnung, dass jetzt nach dem Kalten Krieg hier die Sache friedlicher wird. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Bereits 1991 haben die USA und die Bundesrepublik Deutschland das Marshall Center gegründet. Das Marshall Center, benannt nach dem ehemaligen US-Generalstabschef Catlett Marshall.
Wo ist das? In Stuttgart?
Das ist in Garmisch-Partenkirchen.
Ach ja, Garmisch.
Das ist in Garmisch-Partenkirchen und das bildet das Ziel Eliten aus entlang der alten Seidenstraße. Gleich nach Beginn. Also deswegen zu hoffen, dass wir überhaupt eine Phase hatten, dass es friedlicher werden würde, hat es nie gegeben, meiner Ansicht nach. Mhm. Also das beweist mir dieses Marshall Center mit dem Ziel, entlang dieser alten Seidenstraße Kader, Eliten auszubilden, mit denen man die westliche Politik befördern kann, so in ganz grob mal. Mhm. Und aus verschiedenen Ebenen finden da die Lehrgänge statt. Und heute sind ja schon in vielen Ländern, sind da schon Absolventen in Führungsstellen, ob das jetzt im Verteidigungsministerium in Polen ist oder sonst irgendwo, die haben sich da schon lange durchgesetzt und vieles ermöglicht. Sonst wäre diese fortschreitende NATO-Osterweiterung gar nicht in dem Sinne möglich gewesen, ohne dieses Marshall Center. Und 1999, das dürfen wir dabei auch nicht vergessen, also es ist wirklich eine Kontinuität, die erstaunlich und erschreckend zugleich ist.
Also wir erleben ja in den letzten Jahren eine massive Osterweiterung der NATO. Wir erleben eine permanente Eskalierung des Konflikts, also sowohl was wirtschaftlich betrifft als auch rhetorisch. Ja, die rhetorische Mobilmachung schreitet massiv voran. Warum sind unsere Politiker nicht in der Lage, da die Spreu vom Weizen zu trennen? Oder warum lassen sich die von Karren spannen? Was ist da deine Begründung dafür? Bestes Beispiel vor kurzem der Gipfel in Australien. Das waren so lächerliche Berichte. Putin isoliert, Putin sitzt allein am Tisch. Der hat einfach als erster Hunger gehabt. Es war die Kamera, der saß 2 Minuten vorher dran. Am Schluss saß der mit 4, 5 anderen Leuten mit den ganzen BRICS-Staaten zusammen. Wieso wird jede Situation ausgenutzt, um die rhetorische Mobilmachung mit Russland weiter voranzutreiben?
Ja, also, dass unsere Politikerinnen das so machen, das hängt damit zusammen, denke ich mal, dass alle von denen irgendwo in irgendwelchen transatlantischen Zirkeln verknüpft sind. Und dass die gar nichts von Anfang an, die sind so aufgewachsen in dieser transatlantischen Einbindung, dass die gar nicht auf die Idee kommen, was anderes zu machen. Und wenn ich mir unsere Medien anschaue, auch jetzt die Zeit, es ist ja mehr als erschreckend, was hier zu lesen ist. Also ich denke, sie sind einfach betriebsblind, ein Großteil. Sie haben auch nicht diese Erfahrung gemacht, die ich gemacht habe, dass man mal gezwungen ist, nachzudenken, was passiert hier wirklich. Mhm. Und wenn ich alles, was die eine Seite bringt, glaubt, was ich ja früher auch mal gemacht habe, dann kann sich vieles erklären. Aber ich möchte jetzt noch mal ganz kurz 99 ansprechen. 5 Tage vor dem Angriff auf Jugoslawien hat Präsident Clinton das Seidenstraßenstrategiegesetz durch den Kongress gebracht. Und dieses Seidenstraßenstrategiegesetz beschreibt einen Korridor entlang der alten Seidenstraße, in dem die USA mit befreundeten Ländern Freiheit und Demokratie installieren will, Handel treiben will, also sehr euphemistisch. Natürlich ist dieses Gesetz gefasst und es wurde 2006 von W. Bush nochmal erneuert, verschärft. Und das geht seit der vor, diese Seidenstraßen-Strategiegesetz für Sissen. Es gab dann 2000, war das 2000, die Olympische Spiele in China.
Oder 2008.
2008, genau. Mhm. Dieser Krieg, genau mit Beginn der Spiele da in Georgien, ja, und so weiter. Dann werden natürlich durch diese verschiedenen Revolutionen, in denen auch wieder diese Nichtregierungsorganisation, dieses Etikett ja gar nicht verdient, ja, werden da diese subversiven Elemente zum Einsatz gebracht. Also ob das jetzt die 2003 die Tulpenrevolution in Georgien, dann die 2004 die Orange in Kiew, ja, und Saakashvili, so weiter. Also ja, es geht, also man kann das ab, und die laufen alle nach gleichem Muster ab. Das geht alles nach dem Einstein-Institut und nach dem Gene Sharp, der dieses Drehbuch dafür geschrieben hat. Das ist in 120 Sprachen, glaube ich, inzwischen erschienen. Also ganz gezielt werden hier Regierungen häufig mittels Regime-Change installiert. Wir haben es ja jetzt in der Ukraine erst wieder gesehen. Und da kommen teilweise dubiose Elemente, kommen dann da an die Regierung, wo sich der Westen wirklich fragen muss, ob er mit derartigen Vertretern überhaupt zusammenarbeiten kann.
Da scheint es keine Rolle zu spielen, dass das offene Faschisten sind. Ja. Das ist erschreckend eigentlich.
Ja. Ja, und das meine ich auch. Und dass unsere Politiker das nicht reflektieren, das macht mich schon sehr traurig.
Eine Frage zum Schluss habe ich, muss ich gar nicht groß ausführen. Hast du Hoffnung, dass das,
ja,
dass das noch funktioniert alles? Glaubst,
ja,
du, dass die ganze Situation glimpflich ausgeht, trotz aller Kriegsbestrebungen? Ja, also
die Situation, wir haben, wenn wir eine Folie gleichen, was vor 1914 war und heute ist, also die geostrategischen Differenzen zwischen Russland und der Türkei und auch dem Deutschen Reich und so weiter, das hat sich ja verschärft. Nicht? Am liebsten würde man Russland aus dem Schwarzen Meer verbannen. Mhm. NATO-Schiffe operieren da ja schon tagtäglich. Die Ostsee, das ist das Ziel auch, die Ostsee ist gesperrt von der NATO. Also auch da kommt, also die Situation, die
Was meinst du mit Russland aus dem Schwarzen Meer verbannen? Was meinst du damit?
Ja, dass sie von der Krim, dass sie keinen Stützpunkt hat.
Aha,
dass, okay, sie im Schwarzen Meer nicht operieren kann.
Ja.
Und damit auch natürlich nicht ins Mittelmeer auslaufen kann. Und in der
damit es keine weitere Eskalation gibt? Oder?
Nee, insgesamt, dass man einfach die Russen raushalten will aus dem Mittelmeer.
Ach auch so, jetzt,
Syrien,
okay, jetzt.
Auch der Hafen in Syrien stört. Der muss,
deswegen, also,
das,
alles klar.
Jetzt läuft das ja auch in Syrien, weil das der letzte verbliebene Hafen der Russen ist. Mhm. So, und dann südlich von Petersburg schon patrouilliert auch die NATO. Also Russland ist in dem Sinne so eingeschnürt, wie das vielleicht 1914 die Deutschen haben empfinden können.
Mhm.
Und ich möchte also nicht in der Rolle von Putin sein.
Wie lange wird das sich noch gefallen lassen, diese ganzen Provozierungen? Gerade jetzt vor ein paar Tagen die OPEC beschließt, dass die Förderquote nicht gedrosselt wird. Das heißt, die verzichten freiwillig auf viel, viel Geld, weil der Ölpreis fällt jetzt dadurch, um Russland weiter zu schwächen.
Auch einen Wirtschaftskampf. Es geht in erster Linie immer nur um die Wirtschaft. Es geht nur, die Wirtschaft wird eingesetzt. Und das haben ja schon die beiden chinesischen Obersten in ihrem Buch Die uneingeschränkte Kriegführung 99 rausgekommen, geschrieben. Mhm. Wir befinden uns in den nächsten 20 Jahren in einem Wirtschaftskrieg, der verheerender sein wird als ein konventioneller Krieg.
Mhm.
Also das läuft alles parallel. Aber ich habe trotz allem große Hoffnung, dass also diese Hasardeure, und wenn ich noch einen Namen erwähnen kann, USA waren ja 14 neutral zunächst, aber der J.P.
Morgan, ja.
Der hat sofort den Geldfluss für die Entente geöffnet. Das heißt also, zu Beginn des Eintrittes der USA in diesen Krieg hatte die Entente von der Wall Street 2.700 Millionen Dollar erhalten und das Deutsche Kaiserreich nur 27.
Okay.
Also, und diese Gelder, die das Deutsche Reich bekommen hatte, von jüdischen Banken, während die Entente das Geld von den christlichen Banken bekommen hat.
Mhm.
Also das ist auch ein hochinteressanter Gesichtspunkt, den man dabei nicht außer Acht lassen sollte.
Also wir haben eine interessante Gemengenlage jetzt, die Situation 2014. Es gibt viele Parallelen zu einer Situation von vor 100 Jahren. Mhm. Ich hoffe mal sehr, dass die Arbeit von dir und deinen Kollegen dazu beiträgt, noch mehr Leute aufzuklären, dass es ganz andere Kräfte sind, die da im Hintergrund arbeiten und wirken. Ich wünsche dir
wirklich. Haben wir noch eine Minute?
Ja, bitte, bitte.
Also was Positives. Also, ja. Ich denke, was Positives. Wir haben wirklich, wir können positiv nach vorne schauen. In Amerika verändert sich die Sichtweise. Da ist jetzt Anfang des Jahres das Buch erschienen von Robert Gates. Der war CIA-Chef, der war Verteidigungsminister unter Bush, Verteidigungsminister Obama. Und das Buch heißt Duty, die Pflicht also. Und es ist geschrieben für die Armeeangehörigen der USA. Mhm. Und hier zeigt er auf, dass er drei Kriege geführt hat. Einen in Afghanistan, einen im Irak und einen gegen das Weiße Haus. Mhm. Und dann schreibt er auch, dass er alles versucht hat, seit 2004 die NATO-Osterweiterung einzudämmen. Okay. Und er sagt, das, was hier versucht wird von diesen Kreisen, ja. von diesen Kreisen, die den Krieg wollen, wieder, dass der Versuch, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, eine monumentale Provokation für Russland sei und es wäre grob fahrlässig, es ist gefährlich. Mhm. Also das heißt, und jetzt in der Ausgabe September, Oktober 2014 hat in der Zeitschrift Foreign Affairs, das ist die Hauspostille des CSF, also des Council on Foreign Relations, da sind 3.400 Mitglieder. Das ist die amerikanische absolute Elite, die politische Elite, die Wirtschaftselite, militärische Elite, wie auch immer. Und da durfte der Professor John Mearsheimer, auch schon 80 Jahre alt war, durfte auf 13 Seiten die gefährliche Politik der USA und des Westens wirklich geißeln. Er hat sie gegeißelt und das ganze Dilemma in der Ukraine als Verschulden des Westens gegeißelt. Mhm. Also, und wenn so ein Mann, so ein kritischer Mann, das in dieser Zeitschrift schreiben darf und er 13 Seiten dafür bekommt, heißt das, dass das so gewollt ist, dass diese Sichtweise gewollt ist, dass ein Umdenken gewollt ist, denke ich mal.
Ja.
Und das macht mich eigentlich schon hoffnungsvoll.
Okay.
Und das ist auch ein schöner Abschluss, denke ich mal.
Ja, das finde ich auch gut, dass es Kräfte gibt, dass es genügend intelligente und mächtige Menschen gibt, die sich diesem Bestreben entgegensetzen. Also danke für die Info, habe ich so auch noch nicht aufgeschnappt. Stimmt mir auch ein bisschen froh, weil ich bin schon auch macht mir schon Sorgen, diese ganze Entwicklung. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall bei den nächsten 3000 Seiten genauso viel Spaß, wie du die letzten 15 Jahre hattest.
Könnte ich noch machen, ja.
Du hast noch genügend Zeit vor dir. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und ich wünsche dir alles Gute. Ich freue mich drauf, wenn wir uns wieder irgendwo treffen, auf irgendwelchen Veranstaltungen. Ja. Alles Gute für dich und deinen weiteren Weg.
Und ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken.
Sehr gerne.
Und wünsche dir auch mit deiner sehr viel Erfolg.
Mal schauen, was hinführt. Ja.
Ja.
Vielen Dank dir. Ja.
Danke.
Ja, und liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. An dieser Stelle nochmal, der Zeitgeist Verlag ist der Verlag, der das Buch Die Rückkehr der Hasardeure rausgebracht hat. Man braucht ein paar Tage dazu, bis man es durch hat, aber wenn man es dann mal drin hat, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich sage vielen Dank fürs Interesse, alles Gute, bis zum nächsten Mal.